Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen im neuen Jahr, im Jahr 2026 zu unserer Folge 68 von MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Bevor wir mit unseren Umsatzsteuer-News des letzten Monats beginnen, wollen wir natürlich Ihnen noch alles Gute fürs neue Jahr wünschen. Insbesondere natürlich ein gesundes neues Jahr und für uns alle natürlich viele spannende umsatzsteuerliche Themen, insbesondere natürlich zum Vorteil von unseren Mandanten, also von Ihnen. Ganz herzlich willkommen zu Folge 68. Folge 68 mal wieder eine sehr schöne Folge zusammen mit meiner Kollegin Barbara Fleckenstein. Barbara, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, schönen guten Morgen.
Ja, Barbara, hättest du auch nicht gedacht, als wir vor knapp 6 Jahren mit MAST gestartet sind, das saßen wir auch so gegenüber, dass wir jetzt hier im Jahr 2026 immer noch gemeinsame Folgen bestreiten dürfen. Also freue ich mich sehr, dass du heute wieder dabei bist.
Ja,
Welche
ich freue mich
Themen haben wir
auch.
uns denn? Du freust dich auch, das ist sehr gut, ja. Welche Themen haben wir uns ausgesucht? Heute muss man tatsächlich sagen, sind wir BFH-lastig. Der EuGH hat, sagen wir mal, über die Weihnachtsfeiertage berechtigterweise etwas pausiert. Was wurde beim BFH veröffentlicht? Das waren also drei ja, spannende Urteile bzw. Beschlüsse, die jetzt veröffentlicht wurden. Wir starten mit einem BFH-Urteil vom 9.7. des letzten Jahres in der Rechtssache 11. 32 aus 22. Barbara, als du mir gesagt hast, da geht es um den Vorsteuerabzug aus der Sanierung einer ehemaligen Burg, dachte ich, Mensch, Barbara, also ob das für unsere Mandanten interessant ist. Aber wir wissen ja jetzt seit 6 Jahren, dass aus jedem sehr speziellen Fall allgemeine Grundsätze abgeleitet werden können. Und so ist es auch hier. Also da werden wir sehen, da gibt es ein paar schöne Grundsätze, die der BFH hier für allgemeine umsatzsteuerliche Themen abgeleitet hat. Das zweite Thema ist auch ein BFH-Urteil, ebenfalls vom 9.7. Da geht es um einen absoluten Klassiker, nämlich um das Thema Paragraph 14c Umsatzsteuergesetz bei Schlussrechnungen bzw. Anzahlungsrechnungen. Und das dritte Thema ist ein Beschluss vom 4.12. des letzten Jahres 5b 41 aus 24. Da ging es um die Frage, ja, liegen innergemeinschaftliche Lieferungen vor oder innergemeinschaftliches Verbringen, und zwar in Fällen, in denen wir einen unklaren Abnehmer haben, sprich, wo der Abnehmer noch nicht ganz klar ist, wenn es losgeht. Gut, Barbara, wir starten mit unserem ersten Urteil 11R32 aus 22. Wie gesagt, Vorsteuerabzug aus der Sanierung einer ehemaligen Burg. Das klingt sehr ungewöhnlich, aber um was ging es denn konkret?
Ja, danke Jörg. Also der Kläger ist ein Nachfahre der Familie, in deren Besitz sich einst eine Burg befand. Er konnte diese Burg von der Gemeinde vor einiger Zeit zurückerwerben und plante dann eine Sanierung. Hierfür stellte ein Architekt im Jahr 2008 im Rahmen eines Fördermittelantrags eine Maßnahmenbeschreibung mit Kostenschätzung, stellte er, und die Burg sollte in einem Zeitraum von 10 Jahren in Teilschritten saniert und modernisiert werden. Unstrittig war, dass Teil der Sanierung ein Pferdestall und ein Kornspeicher war, der unternehmerisch genutzt werden sollte. Aber strittig war hier die Nutzung der Burg. Hier war vorgesehen, dass der Schlossherr also bestimmte Teile der Burg zu Gästezimmern umbauen wollte, um eben umsatzsteuerpflichtige Beherbergungsleistung zu erbringen. Und andere Teile der Burg sollten für Veranstaltungen genutzt werden, zum Beispiel für Hochzeiten, aber eben auch für Museumsflächen. Und ein kleiner Teil von circa 10% der Burg sollte für private Wohnzwecke des Eigentümers und seiner Familie genutzt werden. So, die Sanierung verzögerte sich dann aber in der Folgezeit, so ab 2012, durch unerwartete Schadstoffbelastungen. Dann gab es auch noch einen finanziellen Engpass beim Schlossherrn, und dadurch konnte die ganze Sanierung erst mehrere Jahre später, ab 2017, fortgesetzt werden. Die Streitjahre waren jetzt hier die Jahre 2010 bis 2013. Da hatte der Kläger eben aus den Eingangsleistungen der Burg einen anteiligen Vorsteuerabzug geltend gemacht. Und ja, dann kam es zur Betriebsprüfung, und das Finanzamt versagte diesen Vorsteuerabzug und hatte eben einige Argumente, sagte, es sei privat veranlasst gewesen, die Sanierung. Es sei nicht wirklich klar objektiv erkennbar, dass hier tatsächlich die Absicht bestehe, umsatzsteuerpflichtige Umsätze zu erzielen, weil das Ganze, sagen wir mal, absehbar nicht wirklich zu Gewinnen führen würde. Das heißt, hier würde ins Feld geführt, dass das hier gar keine Gewinnerzielungsabsicht gäbe. Dann würden die fehlenden finanziellen Mittel sozusagen des Burgherrn zeigen, dass das Ganze sowieso völlig unrealistisch sei. Und dann auch noch diese lange Planungsphase mit Unterbrechung. Das alles sei Indiz dafür, dass das hier alles nur privat veranlasst sei und kein Vorsteuerabzug möglich ist. Ja, der Burgherr, der klagte dagegen erfolgreich vor dem Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern und ließ also den Vorsteuerabzug zu und das Finanzamt legte dann hiergegen Revision beim BFH ein.
Okay, also ein spannender Fall Richtung umsatzsteuerliche Liebhaberei, will man mal fast sagen.
Ja.
Also was hat denn der BFH entschieden?
Ja, also der BFH hat die Sache einerseits zwar zurückverwiesen ans FG, aber in wichtigen Grundsatzfragen hat der BFH dem Kläger eben Recht gegeben, das heißt dem Burgherrn. Ja, der BFH stellt eben klar, dass der Anspruch auf Vorsteuerabzug besteht, soweit bei Leistungsbezug eben die Absicht durch objektive Anhaltspunkte belegt ist, dass künftig steuerpflichtige Vermietungsumsätze ausgeführt werden. Und hierfür sei es jetzt also nicht etwa erforderlich, dass Gewinne erzielt werden müssten, sondern typisches unternehmerisches Verhalten sei eben auch im Verlustfall unternehmerisch.
Also so richtig überraschend ist es jetzt ja für uns nicht. Also wir wissen ja, es kommt im Grunde genommen für den Vorsteuerabzug auf den Zeitpunkt des Leistungsbezugs an. Was ist da geplant? Und eine Gewinnerzielungsabsicht, die ist nicht erforderlich. Das steht ja sogar im Umsatzsteuergesetz, richtig?
Ja, das ist zwar richtig, aber trotzdem gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Urteile, wo man hätte rauslesen können, naja, brauche ich vielleicht nicht doch auch ein bisschen Gewinnerzielungsabsicht in der Umsatzsteuer. Also insofern ist das eine ganz schöne Klarstellung. Der BFH sagt eben dazu nochmal ganz ausdrücklich, für eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne der Umsatzsteuer ist eben nicht erforderlich, dass eine Tätigkeit auf die Erzielung von Gewinnen gerichtet ist. Das heißt, ertragssteuerliche Gewinnerzielungsabsicht ist nicht relevant für die Umsatzsteuer. Und das war eben im vorliegenden Fall auch unstrittig. Also, dass ertragssteuerlich keine Gewinnerzielungsabsicht vorlag, war unstrittig in dem Fall. Ja, der BFH führt eben, wie gesagt, das ist sehr hilfreich. Ich habe gerade ganz ähnliche Fälle auf dem Tisch, wo man sich schon immer mal fragen muss, so ein angelegter Verlustfall, reicht der dafür, dass ich hier trotzdem Vorsteuerabzug bekomme? Und wie darf das sein? Also von daher finde ich das äußerst interessant, dass das hier mal so ganz ausdrücklich nochmal drinsteht. BFH sagt eben, als wirtschaftliche Tätigkeit gilt zum Beispiel auch die Nutzung von Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen. Das heißt, wenn ich eine Vermietungsabsicht habe von so einer Burg, dann ist das eben unternehmerische Tätigkeit.
Und jetzt gab es ja da diese finanziellen Schwierigkeiten oder auch die Finanzierung durch Spenden und Fördermittel. Hat sich der BFH dazu geäußert, ob das irgendeinen Einfluss auf die unternehmerische Tätigkeit hat?
Ja, also auch dazu sagt der BFH was, und zwar sehr spannend. Wir hatten ja in letzter Zeit einige Urteile auch, wo immer die Frage war, könnte diese Fördermittel, Spenden irgendwie kritisch für den Vorsteuerabzug sein? Und das ist hier sehr, sehr schön, ganz wichtiger Leitsatz in dem Urteil. Der BFH sagt, dass bei Eingangsleistungen, die ausschließlich in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen stehen, die Art der Finanzierung ohne Belang sei. Das heißt, auch wenn jetzt diese Tätigkeit durch Spenden oder Zuschüsse finanziert ist, sei das für die Frage des Vorsteuerabzugs ohne Belang.
Und du sagtest ja bei deiner Sachverhaltsbeschreibung, das Finanzamt hat auch argumentiert, naja gut, ohnehin ist ja alles privat veranlasst, also diese ge gesamte Sanierung, wie hat sich der BFH dazu geäußert?
Ja, da sagt der BFH auch nochmal, naja, wir haben den Paragraphen 15 Absatz 1a, das kennen wir ja alle, das ist sozusagen Ausschluss des Vorsteuerabzugs, soweit private Nutzung ist. Aber darüber hinaus, außerhalb dieser Anwendungsbereiche, hätte also diese teils private Veranlassung keinen negativen Einfluss auf den Vorsteuerabzug. Das Finanzgericht hatte eben angenommen, dass die Sanierung der Burg in den Streitjahren nicht typischerweise im Zusammenhang mit der Lebensführung des Klägers stehe, sondern es sei eben vielmehr Teil eines unternehmerischen Gesamtkonzeptes gewesen. Und von der Burg sei eben lediglich ein ganz kleiner Teil, ungefähr 10% für die private Nutzung vorgesehen gewesen. Und für die habe der Kläger eben aber auch gar keinen Vorsteuerabzug geltend gemacht. Der hat ja jetzt nicht 100% geltend gemacht. Und allein die Tatsache, dass das eben hier irgendein besonderes Objekt sei, was seit Jahrhunderten der Familie des Klägers gehöre oder ein Objekt besonderer Qualität, führe eben nicht zu irgendeiner anderen Betrachtung. Ja, dann hat der BfH aber eben nicht entschieden, sondern hat die Sache zum FG zurückverwiesen, da im zweiten Rechtszug eine ja, präzisere Aussagen oder eine präzisere Vorsteueraufteilung erforderlich sei. Da hatte das FG relativ wenig zu entschieden. Und da führt eben der BfH nochmal ganz allgemein auf. Im Grundsatz sollte man eben den objektbezogenen Flächenschlüssel anwenden. Dann bei erheblichen Unterschieden in der Ausstattung kann es eben aber auch der objektbezogene Umsatzschlüssel sein. Und was ganz interessant ist, er sagt auch nochmal explizit, bei zeitlich abwechselnder Nutzung derselben Flächen könne eben auch eine Aufteilung nach Nutzungszeiten erforderlich sein. Das wäre hier dann so der Fall. Teilweise soll irgendwie die Fläche für eine Hochzeitsgesellschaft umsatzsteuerpflichtig genutzt werden, teilweise, aber vielleicht eben auch für steuerfreie Museumsumsätze. Von daher, da könnte man dann sogar die Absichten zeitlich mal untersuchen.
Also ein sehr spezieller Fall, Sanierung einer Burg aus verschiedenen Anlässen sozusagen. Wenn du nochmal zusammenfassen magst, was ist denn Urteil jetzt für die allgemeine Praxis für Relevanz entfaltet, deiner Ansicht nach?
Ja, also wichtig ist eben, dass man, sagen wir mal, bei Sanierungsprojekten mit einer gemischten Nutzung, vielleicht gemischt unternehmerisch, umsatzsteuerfrei, umsatzsteuerpflichtig, von Anfang an ein schlüssiges Gesamtkonzept dokumentiert, das eben auch Informationen zur Art und zum Umfang der jeweiligen Nutzung enthält. Und zum Beispiel bei so einer zeitanteiligen Nutzung, die kennen wir ja auch von Sporthallen, eben von Anfang an dann auch mal dokumentiert, in welchem Umfang das denn zeitlich hier welche Nutzung geplant ist. Dann zweitens ist auch wichtig, dass bei längeren Projekten, auch mit Bauunterbrechungen und vielleicht sogar im Verlustfall, eben der Vorsteuerabzug trotzdem entsprechend der beabsichtigten Verwendung möglich sein soll, solange der Unternehmer eben an seinem Konzept festhält und das nicht etwa aufgibt. Ja, und drittens sagt der BfH eben erstmal ganz klar, dass die Finanzierung durch Spenden und Zuschüsse unschädlich für den Vorsteuerabzug ist, weil das ja immer rumgeistert, ob das ein Problem ist. Das heißt, das Urteil enthält wirklich viele praxisrelevante Aussagen und ist auch doch recht großzügig und daher meines Erachtens sehr, sehr lesenswert. Ja, so, dann kommen wir jetzt aber, würde ich sagen, zu unserem zweiten Fall. BfH vom 9.07.2025 in der Rechtssache 11R25 aus 23. Ja, in diesem Fall geht es ja, wie du gerade schon gesagt hast, um ein Thema, das uns in den letzten Monaten auch bei MAST sehr häufig beschäftigt hat, nämlich um die Frage des Artikel 203 Mehrwertsteuersystemrichtlinie beziehungsweise eben Paragraph 14c Umsatzsteuergesetz. Ja, Sie erinnern sich, liebe Zuhörer, sicherlich insbesondere an die EuGH-Urteile in der Rechtssache PGmbH, bei der EuGH feststellte, dass eben, sagen wir mal, Artikel 203 beziehungsweise eben 14c keine Anwendung finden soll, wenn Rechnungen mit überhöhtem Steuerausweis an Endverbraucher gestellt werden, die dann eben kein Recht auf Vorsteuerabzug haben. Ja, aber Jörg, um was geht es denn jetzt in diesem Fall konkret?
Ja, danke Barbara. Also auch dieser Fall ist genauso wie unser erster Fall sehr praxisrelevant und zwar nicht nur, aber insbesondere natürlich für Unternehmen in der Baubranche. Wie du sagtest, geht es konkret um den vermeintlichen doppelten Ausweis von Umsatzsteuer, weil in Schlussrechnungen offen Umsatzsteuer ausgewiesen wurden und die auf die Anzahlungen berechnete Umsatzsteuer, die in den Anzahlungsrechnungen schon ausgewiesen wurden, eben nicht offen auf den Schlussrechnungen abgezogen wurden. Also ein klassischer Fall von Paragraph 14c.
Okay, ja, das klingt spannend. Willst du uns mal kurz den Sachverhalt noch mal genauer schildern, bitte?
Genau, also wir haben hier einen Kläger, das ist ein Metallbauunternehmen in Form einer GmbH. Und diese GmbH, wir nennen es jetzt mal die B-GmbH, führte für den Leistungsempfänger, für die DAG Stahlbauarbeiten durch. Und die B-GmbH, also der Leistende, hat zunächst mal über Anzahlungs- oder Abschlagsrechnungen plus Umsatzsteuerausweis abgerechnet. Und die D-GmbH, die DAG hat auf Basis dieser Anzahlungsrechnungen auch den Vorsteuerabzug geltend gemacht. Die B-GmbH hat dann im März 2010 eine Schlussrechnung gestellt und problematisch war eben, dass in dieser Schlussrechnung die Steuer Beträge auf die bereits vereinnahmten Teilentgelte nicht abgesetzt wurden. Also anders als es Paragraph 14 Absatz 5 Satz 2 USDG vorsieht, führte quasi die Schlussrechnung sozusagen zu einem doppelten Ausweis von Umsatzsteuer. Wichtig in dem Fall ist jetzt aber, dass die B GmbH die Schlussrechnung nicht direkt an den Leistungsempfänger, also an die DAG, geschickt hat, sondern an ein, ich nenne es mal so, dazwischen geschaltetes Ingenieurbüro. Und dieser Ingenieur oder dieses Ingenieurbüro war vom Leistungsempfänger, also von der DAG, beauftragt, die Baurechnungen zu prüfen. Das Ingenieurbüro hat also diese Schlussrechnung im April 2010 geprüft und korrigiert. Ja, und zwar hat das Ingenieurbüro alles, offenbar alles durchgestrichen, also alle Beträge, auch den Umsatzsteuerausweis durchgestrichen und zum Schluss nur noch hingeschrieben, welcher Bruttobetrag und welcher Nettobetrag jetzt noch zu bezahlen ist. Dann hat das Ingenieurbüro die Schlussrechnung zum einen mal an den Kunden, also an die DAG geschickt, die in der Folge dann auch diese noch offenen Beträge bezahlt hat, aber auch zurück an den Leistenden, an das Stahlbauunternehmen, an die B GmbH. Und die B GmbH hat dann offenbar auch diese handschriftlichen Korrekturen des Ingenieurbüros ja, korrigiert. Und die DAG, also der Leistungsempfänger, hat infolge der handschriftlichen ja, Korrekturen der Schlussrechnung auch keinen weiteren Vorsteuerabzug geltend gemacht.
Also wir können mal zusammenfassen, dass in dem Fall es also keine Steuergefährdung gab, weil der Empfänger den Vorsteuerabzug eben nicht geltend gemacht hat und der EuGH, der verlangt ja immer die Steuergefährdung nach Artikel 203 Mehrwertsteuerthemenrichtlinie.
Genau, richtig. Das Problem war jetzt aber natürlich, dass die B GmbH diese Schlussrechnung plus Umsatzsteuerausweis zunächst mal gestellt hat. Also es war auch völlig unstreitig. Und jetzt wissen wir ja, dass der Paragraph 14c Absatz 1 Umsatzsteuergesetz und die Finanzverwaltung in eben solchen Fällen eben jetzt nicht ausdrücklich auf die Steuergefährdung abstellt, um einen 14c-Fall sozusagen auszulösen und in der Folge dann auch nicht auf die Beseitigung dieser Steuergefährdung, um den 14c wieder wegzubekommen, sondern eben auf eine Rechnungsberichtigung. Und offiziell in Anführungsstrichen hat die B GmbH die Rechnung erst viel, viel später, nämlich im Jahr 2017, korrigiert, nämlich dann, als der Fall bei der BP aufkam. Und klar, die BP hat dann festgestellt, ja gut, ihr habt dann das im Jahr 2010 ausgestellt, diese Schlussrechnung, den doppelten Umsatzsteuerausweis. Und jetzt wird sozusagen in der Zwischenzeit bis zur Korrektur der Schlussrechnung, bis zur offiziellen Korrektur der Schlussrechnung, die Umsatzsteuer doppelt geschuldet.
Ja, okay. Na, sehr spannend. Ja, was hat denn der BFH nun entschieden?
Ja, also sehr, sehr schön muss man sagen, BFH, also ähnlich wie bei dir im Fall, ganz klipp und klare Aussagen, dass auch in Fällen des Paragraph 14c Absatz 1 beziehungsweise auf dessen Beseitigung auf die Steuergefährdung abzustellen ist. Der BFH leitet es her aus dem Artikel 203 Mehrwertsteuersystemrichtlinie, der ja unserem Paragraph 14c sozusagen vorgeht. Und der Artikel 203, der unterscheidet eben nicht, wie wir es in Deutschland machen, zwischen unrichtigem und unberechtigtem Steuerausweis, sondern stellt ganz generell auf die abstrakte Steuergefährdung ab. Und daher sagt der BFH, na gut, wenn also von vornherein überhaupt kein Vorsteuerabzug auf Basis dieser Schlussrechnung geltend gemacht wurde, dann kommt es auch gar nicht mehr sozusagen auf die Beseitigung an. Das war hier jetzt also natürlich prima, denn eingangs geschildert hatte ja der Leistungsempfänger aufgrund der handschriftlichen Notizen des Ingenieurbüros auf Basis der Schlussrechnung gar keinen weiteren Vorsteuer geltend gemacht. Das heißt, von vornherein bestand also gar keine 14c-Schuld mehr, da es ja jetzt nicht auf eine Rechnungsberichtigung oder sonst irgendwas ankommt, sondern einzig auf die Steuergefährdung. Und die lag im Grunde mehr oder weniger jedenfalls dann ab da, als dann feststand, dass gar kein Vorsteuerabzug geltend gemacht wurde, gar kein 14c-Schuld mehr vor.
Und hat der BFH denn trotzdem irgendwas zu den Voraussetzungen der Rechnungsberichtigung gesagt?
Ja, also obwohl es ja jetzt hier eigentlich gar nicht mehr drauf ankommt, wie gesagt, von vornherein bestand dann aber gar kein 14c. Nichtsdestotrotz hat der BFH dann des Weiteren festgestellt, dass die Rechnung ja auch sogleich berichtigt wurde. Und zwar, und das ist jetzt spannend, ja, nicht durch den Rechnungsaussteller, sondern durch das involvierte Ingenieurbüro. Dieses hatte ja den Steuerausweis korrigiert, also nämlich alles durchgestrichen. Und der BfH stellte also fest, dass Rechnungsberichtigungen auch von dritten Personen durchgeführt werden können, wenn sich sowohl der Leistungsempfänger, aber insbesondere natürlich auch der Leistende an diese handschriftlichen Korrekturen einer dritten Person gebunden fühlt. Und das war hier augenscheinlich der Fall. Der BGmbH hat es ja akzeptiert, dass das Ingenieurbüro hier alles durchgestrichen hatte.
Das ist ja wirklich gerade für die Baubranche sehr relevant, weil da ja in der Regel Architekten oder Planer zur Rechnungsprüfung eingeschaltet sind. Ja, jetzt hattest du aber auch noch weitere interessante Ausführungen des BFH gefunden. Erzähl doch mal.
Genau, und zwar zum einen Mal hat der BfH bestätigt, dass bei Entgeltberichtigungen nach Paragraph 17 auch keine Rechnungskorrektur erforderlich ist, um ein 14c-Risiko zu vermeiden. Wenn also beispielsweise ein geringerer Betrag als der auf der Rechnung ausgewiesene Betrag bezahlt wird, ja, dann handelt es sich ja um eine Entgeltberichtigung nach Paragraph 17 USDG. Aber natürlich wird insoweit natürlich auf Basis dieser ursprünglichen Rechnung etwas mehr Umsatzsteuer ausgewiesen. Die wird aber nicht nach 14c geschuldet. Also auch hier ist eine Rechnungsberichtigung nicht erforderlich. Das war der eine Punkt, den ich sehr spannend fand hier, diese Bestätigung. Und der zweite Punkt, so würde ich jedenfalls mal den BFH interpretieren, hat festgestellt, da gab es ja, haben wir auch mal so ein paar Schwierigkeiten, wenn wir das prüfen sollen, dass wenn sich aus einem Dokument ergibt, dass es keine richtige Rechnung ist, dann besteht auch kein 14c-Risiko. Also hier nämlich in dem Fall wurde mal darüber diskutiert, ob auf einer Rechnung, die oder auf einem Dokument, das da ausgestellt wurde, irgendwo mal pro forma Rechnung drauf gestanden hat. Das war jetzt hier nicht der Fall. Aber der BfH hat nach meinem Verständnis gesagt, na gut, wenn da drauf steht pro forma Rechnung, dann möchte der gar nichts in Rechnung stellen, sodass in solchen Fällen, wo das dann klar bezeichnet ist, auch kein 14c Risiko besteht. Also zusammengefasst muss ich sagen, finde ich das Urteil so ähnlich wie bei dir beim ersten Fall sehr bemerkenswert, weil der BfH eben feststellt, dass es auch in den Fällen in Paragraph 14c Absatz 1 nicht auf eine Rechnungsberichtigung ankommt, wenn man die 14c Schuld wegbekommen möchte, sondern auf die Beseitigung der Steuergefährdung. Also wie es beim 14c Absatz 2 der Fall ist. Und zwar stellt man da ganz, ganz klar auf den Vorsteuerabzug beim Leistungsempfänger ab. Also wie es ja im Umsatzsteueranwendungserlass für den 14c Absatz 2 auch schon drin steht. Also gilt es auch für 14c Absatz 1. Und ungeachtet dessen, auch spannend, kann auch ein Dritter eine wirksame Rechnungsberichtigung durchführen, wenn sich eben der Rechnungsaussteller damit einverstanden erklärt. Also ich denke, Barbara, das kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen, dass hier der Gesetzgeber mal den Paragraph 14c nochmal anschauen sollte und vielleicht auch anpassen sollte an das Thema Steuergefährdung, weg von der Rechnungsberichtigung. Und zum anderen mal, also das würde ich als sehr sicher einstufen, müsste auf jeden Fall über die Anpassung des Umsatzsteueranwendungserlasses nachgedacht werden. Prima. Dann kommen wir schon zu unserem dritten BFH-Fall, zu einem Beschluss vom 4.12. des letzten Jahres, 5b 41 aus 24. Hier geht es um die Frage des Lieferorts bei Lieferungen über ein im Inland befindliches Lager, also ein klassischer Fall der Konsignationslagerproblematik. Aber um was ging es denn konkret, Barbara?
Ja, also die Klägerin X aus Spanien stellte im Streitjahr 2010 Gegenstände her und verkaufte sie über ein Lager in Deutschland an ja, andere Unternehmer in Deutschland. Die X hatte mit zwei deutschen Abnehmern Verträge abgeschlossen, welche die Lieferbeziehung für bestimmte Gegenstände regelten, wobei sich diese beiden Kunden durch die Warenarten schon voneinander unterscheiden ließen. Ja, die vertraglichen Vereinbarungen enthielten aber eben keine konkreten Liefermengen für bestimmte Liefertermine, sondern verwiesen nur auf noch zu erstellende Lieferabrufe. Ja, die X, also die spanische Unternehmerin, die ging davon aus, dass sie steuerfrei innergemeinschaftliche Lieferungen in Spanien ausgeführt hat und dass die Abnehmer B und F eben im Inland innergemeinschaftliche Erwerbe ja, ausgeführt hätten oder erklärt hätten. Das Finanzamt sah das aber anders und nahm in einer Außenprüfung an, dass die X eben die Waren in inländische Lager innergemeinschaftlich verbracht hätte und dass sie eben im Nachgang dann steuerbare und steuerpflichtige deutsche Lieferungen an B und F ausgeführt hätte und dann eben die X da in Deutschland die Umsatzsteuer geschuldet hätte auf diese Inlandslieferungen.
Also das Finanzamt hat ja dann insbesondere auf die Inlandslieferung sozusagen abgestellt und wollte hierauf die Umsatzsteuer natürlich haben, ja?
Ja, genau, das ist richtig. Und das FG saß genauso und wies eben die Klage der spanischen Klägerin ab, da eben bei Beginn der Beförderung in Spanien der konkrete Abnehmer in Deutschland noch nicht festgestanden habe. Es habe eben an dem Zeitpunkt an einem bindenden Kaufvertrag über diese befördernde Ware gefehlt. Die Klägerin hat dann gegen das FG-Urteil eine Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht und sie macht da ja, die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache sowie Verfahrensfehler geltend. Und sie wollte ihn insbesondere geklärt haben, ob der Abnehmer im Sinne des Paragraphen 3 Absatz 6 Satz 1 nur sein kann, wer zum Zeitpunkt des Beginns der Beförderung eine bestimmte Anzahl an Waren wirklich verbindlich gekauft hat.
Okay, und was hat der BFH nun draus gemacht? Wie hat er entschieden?
Ja, der BFH, der hat die Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen und der BFH stellt eben klar, dass es unabhängig von den an eine Erwerbereigenschaft zu stellende Anforderungen gar nicht klärungsbedürftig sei, dass auch unionsrechtlich für die Lieferortsbestimmung nach Artikel 32 Mehrwertsteuersystemrichtlinie der Erwerber bereits bei Beginn der Versendung feststehen müsse. Der BFH, der begründet das jetzt sehr ausführlich. Das können wir vielleicht hier an der Stelle ein bisschen abkürzen und sagt eben aus der eigentlichen EuGH-Rechtsprechung, zum Beispiel Urteil X vom 18.11.2010, ergibt sich auch jetzt schon in ständiger Rechtsprechung, dass eigentlich der Erwerber zum Zeitpunkt des Kaufs feststehen muss, weil es eben einen kontinuierlichen Transport geben muss. Und den kann es eigentlich nur geben, wenn bei Beginn der Beförderung schon feststeht, wer eigentlich der Erwerber sein muss. Und daher, da das die EuGH-Rechtsprechung heute schon verlangt, sei das mithin überhaupt nicht mehr klärungsbedürftig.
Also wenn ich dich jetzt recht verstanden habe, dann gab es ja sozusagen von vornherein Verträge mit zwei Abnehmern in Deutschland. Es war nur noch nicht klar, also welcher kauft denn jetzt was sozusagen und welche Bedeutung hat denn der BFH jetzt diesen Verträgen mit den Abnehmern zugemessen?
Ja, also das FG hat festgestellt, dass zwar mit beiden Abnehmern Verträge abgeschlossen wurden, welche die Lieferbeziehungen eben für bestimmte Gegenstände regelten. Diese vertraglichen Vereinbarungen hätten aber eben keine konkreten Liefermengen für bestimmte Liefertermine enthalten, sondern nur auf voraussichtlichen Bedarf, am voraussichtlichen Bedarf bemessene Lieferabrufe verwiesen. Und dabei habe es eben bei beiden Abnehmern jeweils an einer vor Beginn der Versendung erfolgten Festlegung auf die Abnahme einer bestimmten Anzahl von Gegenständen gefehlt. Und das FG hat eben erst diese Lieferabrufe, diese späteren, als maßgeblich angesehen, was auch der Rechtsprechung des BFH entspricht. Und bei den Verträgen handelt es sich eben nur um Rahmenverträge, die hierfür nicht ausreichend sein sollen.
Okay, und jetzt mal weg von diesem konkreten Fall. Welcher Beschluss hat dieser Praxis, hat dieser Fall für die allgemeine Praxis seiner Ansicht nach?
Ja, der enthält einige interessante Klarstellungen und Aussagen. Also erstens eben bei Konsignationslagern oder ähnlichen Konstellationen muss eben der konkrete Abnehmer bereits bei Beginn der Beförderung feststehen. Es reichen also nicht irgendwelche Rahmenverträge aus. Dann zweitens, was ganz interessant ist, der BFH führt in einem Nebensatz aus, dass es auch in Betracht gezogen werden könne, dass ein Abnehmer anhand der wirtschaftlichen und geschäftlichen Realität faktisch feststehen könne. Das heißt, es kommt vielleicht gar nicht nur auf die formale rechtliche Situation an, sondern auch auf die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse. Der BFH sagt aber, das habe der Kläger ja gar nicht vorgetragen. Und deswegen sagt er auch nichts dazu. Also A und O in all diesen Konstellationen ist die Dokumentation, wann welche Bestellung denn vorlag und wann die Beförderung begann. Und ergänzend eben noch mal kurz angemerkt, mittlerweile nach dem Streit ja gibt es natürlich die Konsignationslagerregelung nach Paragraph 6b. Die könnte ja alternativ angewandt werden. Und hier führt der BFH eben aus, obwohl das ja gar nicht im Streit ja Geltung fand, dass dieser Sachverhalt ein Sachverhalt sei, der eben durchaus bei 6b funktionieren würde, weil bei 6b reiche es aus, wenn sozusagen die Identität des Erwerbers bekannt sei, auch wenn die Lieferung erst später ausgeführt würden. Das heißt, offensichtlich konnte man in dem Sachverhalt schon die beiden Empfänger irgendwie auseinanderhalten, weil es unterschiedliche Warengruppen, weil es sich auf verschiedene Warengruppen bezogen hat. Das heißt, die Identität des Erwerbers war wohl klar, aber eben noch keine konkrete Bestellung und das sei bei 6b jedenfalls mal ausreichend. Hatte hier nur nicht geholfen.
Okay, vielen Dank, Barbara, für deine schönen Ausführungen und ganz grundsätzlich, dass du heute mal wieder bei Mast dabei warst. Ja, was gab es denn sonst noch im letzten Monat? Also wie gesagt, die Richter beim Europäischen Gericht oder auch beim EuGH haben die verdiente Winterpause genossen. Aber Frau Kokott, die Generalanwältin, die war aktiv und hat in der Rechtssache C603 aus 24 Stellantis Portugal ihren Schlussantrag veröffentlicht. Und Barbara, wir haben ja auch im Vorgespräch festgestellt, irgendwie gibt es immer so Themen, die sich immer ballen und dann im Grunde genommen immer ja, gebündelt sozusagen besprochen werden. Und jetzt haben wir gerade so ein Thema, nämlich die Auswirkung von Verrechnungspreisen auf Umsatzsteuer. Das hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal in den letzten Mastfolgen besprochen, insbesondere die EuGH-Entscheidung Arcomed. Und auch hier in diesem Stellantis Portugal geht es darum, wie sich denn Verrechnungspreisanpassungen auf die Umsatzsteuer auswirken. Wie gesagt, da gibt es jetzt die veröffentlichten Schlussanträge. Und aus unserer Sicht sagt ja die Frau Kokott ganz klar und auch zu Recht, also wenn so eine Verrechnungspreisanpassung durch eine Dienstleistung an sich vollzogen wird, ja gut, dann ist diese Dienstleistung auch umsatzsteuerlich relevant. Wenn sich die Gewinnanpassung auf variable Kaufpreise bezieht, also ganz konkret auf Lieferungen oder Dienstleistungen, nur der Kaufpreis halt variabel blieb und sich jetzt anpasst, ja gut, das ist dann auch umsatzsteuerlich relevant. Wenn es aber nur darum geht, einfach sozusagen eine Jahresbetrachtung zu machen und dann der einen oder der anderen Gesellschaft den richtigen Gewinn aus ertragsteuerlichen Gesichtspunkten zuzuschlüsseln, insbesondere wenn es die Finanzverwaltung macht. Ja gut, das hat dann mit der einzelnen Lieferung oder der Dienstleistung nichts zu tun und sollte dann umsatzsteuerlich irrelevant sein. Also da sind wir mal gespannt, Barbara, was der EuGH bzw. das Europäische Gericht daraus macht. Und ja, haben wir mal wieder ein schönes Urteil dann zu Verrechnungspreisen. Ja, und dann war die Finanzverwaltung noch aktiv. Zum einen mal ein BMF-Schreiben vom 29.12. Da geht es um die Aufhebung der Steuerbefreiungsnorm von Paragraph 4 Nummer 4a, nämlich das Umsatzsteuerlager. Das wurde gestrichen im Umsatzsteuergesetz und jetzt hat sich das BMF dazu auch noch geäußert. Und dann auch ein schöner Klassiker. Sie wissen ja, dass seit 1.1.26 auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, aber nicht auf Getränke, wieder der ermäßigte Steuersatz von 7% greift. Und auch hierzu gibt es ein BMF-Schreiben vom 22.12. Also wenn Sie es interessiert, schauen Sie sich das doch mal ganz genau an. Gut, dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge 68 von MAST. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren oder dass Sie uns jetzt im Nachgang noch anhören oder anschauen. Das tun Sie deshalb, weil wir jetzt im Anschluss wie immer eine E-Mail an Sie versenden, wo Sie nochmal den Link zu unserer YouTube-Seite finden, beziehungsweise auch in den gängigen Podcast-Anbietern finden Sie dann unsere heutige Folge im Nachgang, falls Sie nochmal Interesse haben, was nachzuhören. Falls Sie sonst Fragen haben zur heutigen Folge, ganz grundsätzlich steuerliche oder umsatzsteuerliche Fragen, dann stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Melden Sie sich gerne jederzeit und dann hören wir uns wieder am 17. Februar. Da sind wir dann mit der Folge 69 wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Wie gesagt, nochmal ein gesundes neues Jahr. Bis dahin. Servus. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.